Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite bei Myself Magazin. Heute sprechen wir über einen richtigen Beziehungskrimi. So klang das zumindest für mich, als ich mit unserer Protagonistin gesprochen habe. Das Thema: Ich kam nach Hause und mein Mann war weg. Einfach so. Keine Nachricht, kein gar nichts. Ghosting next level sozusagen. Bevor wir da tiefer einsteigen, begrüße ich unsere heutige Expertin und das ist Hanna Gensch, systemische Paartherapeutin aus München und ihr kennt sie ja bereits aus einigen unserer bisherigen Folgen. Hallo Hanna.
Hallo Alex, schön wieder mit dabei sein zu dürfen.
Finde ich auch. Hanna, nach 12 Jahren Ehe verschwindet der Mann von Katrin einfach so. Dein erster Gedanke?
Schmerzhafte Erfahrung. Ich glaube, es ist wirklich fast wie eine traumatische Erfahrung. Und eine Trennung ohne Vorwarnung und ohne Erklärung hinterlässt zumeist das Gefühl von totaler Unmacht und Machtlosigkeit am Ende, weil man gar nicht die Möglichkeit bekommt, aktiv in einen Prozess der Verabschiedung zu bekommen. Man hat keine Worte, die dafür gefunden werden. Man hat keine Emotionen, die man an jemanden richten kann. Man ist am Ende verloren in dem luftleeren Raum.
Ja, und wie sich das für Katrin angefühlt hat, das hat sie uns erzählt. Ein Thema, das ihr sehr nahe geht und deshalb möchte sie anonym bleiben. Und genau deshalb erzähle ich ihre Geschichte. Wenn ich mit Freundinnen zusammensitze und wir gemeinsam über unsere Männer oder Ex-Partner sprachen, über Affären, Betrug und Lügen, spürte ich immer genau, wenn sich meine Freundinnen etwas vormachten. Ich blickte mühelos hinter die Fassaden, aber ich bemerkte nicht, dass ich selbst die Augen vor der Realität verschloss. Als ich ein langes blondes Haar auf dem Beifahrersitz meines Mannes fand, sprach ich ihn natürlich darauf an. Robert sagte, er hätte eine Kundin mitgenommen. Seltsam, er fährt doch nie Kundinnen spazieren, dachte ich und drückte alle Zweifel weg. Sie landeten irgendwo im Unbewusstsein, dort, wo sich alles ansammelt, was wir nicht sehen wollen, weil es uns erschrecken könnte. Robert und ich, das war für mich fest und unverrückbar. Das war Geborgenheit, Verlässlichkeit, mein erstes wirkliches Zuhause. 12 Jahre Ehe, alles war da, wo es hingehörte. So gewohnt, so vertraut, so bequem. Wir hatten nach unserem Geschmack alles gestaltet. Unser Alltag war eingependelt wie eine oft geölte Langspielplatte. Ich arbeitete freiberuflich als Reitlehrerin, Robert ackerte 6 Tage die Woche. Er ist Ingenieur, hat 5 Mitarbeiter, eine Firma frisst eben Zeit, dachte ich. Dass wir kaum noch miteinander schliefen, beunruhigte mich nicht. Ich kannte etliche Langzeitpaare, die ohne Sex glücklich sind. Zärtlichkeiten vermisste ich dagegen schon, auch gute Gespräche fanden eigentlich nie statt. Robert ist eben kein emotionaler Typ, sagte ich mir. Jahrelang lullte ich mich mit solchen Beruhigungssätzen ein. Ein seltsamer Zustand, fast wie narkotisiert. Ich sah, dass da etwas auseinanderlief und sah es nicht. Ich spürte die wachsende Leere zwischen uns und spürte sie nicht. Wir erleben nichts mehr miteinander. Willst du ewig so weitermachen? Fragte ich Robert in einem klaren Moment. Ja, sagte er. Und es ging weiter. Haargenau eine Woche. Bis zu diesem Tag vor einem Jahr, als mein Leben komplett auseinanderflog. Ich kam vom Reitstall nach Hause, die beiden Sportwagen von Robert, weg. Ich schloss die Haustür auf, seltsam, der Schreibtisch im Arbeitszimmer war wie leergefegt, sein Laptop, seine Unterlagen, alles verschwunden. Ein Einbruch? Aufgeregt lief ich durchs Haus, nichts fehlte, nur seine Klamotten. Jacken, Hemden, Schuhe, alles weg, bis auf die letzte Socke. Ich stand da wie paralysiert. Er ist entführt worden, dachte ich. Ich rief ihn an, keine Reaktion. Moment mal, nehmen Entführer wirklich alle Socken mit? Und überhaupt, Robert war doch eigentlich bei der Arbeit. Langsam dämmerte mir, dass er gegangen sein musste. Dass er womöglich mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen seinen Laptop und seine Klamotten zusammenpackte, schließlich in seinen Sportwagen stieg und davonbrauste und dass jemand anders in das zweite Auto stieg und hinter ihm herfuhr. Wer und warum? Tagelang fühlte ich mich wie in einem Film, dessen Drehbuch ich nicht kannte. Ich dachte, gleich geht die Tür auf und der Spuk ist vorbei. 2 Wochen später rief er an. Sagte, dass er keine Basis mehr für uns sehe. Können wir reden? Fragte ich. Nein, sagte er und legte auf. Ich brach zusammen. Mein Mann stiehlt sich wie ein Dieb aus unserem Leben und lässt mich mit 1000 Fragen allein. Ist zu feige, mir in die Augen zu sehen oder, schlimmer, hält es gar nicht erst für nötig, sich zu erklären. Türmt genau zu dem Zeitpunkt, als uns eine satte Mieterhöhung ins Haus steht und plante seinen Auszug wahrscheinlich von langer Hand, legte ihn so, dass ich garantiert beim Reitunterricht war. Wusste noch jemand davon? Dieser Mann, dem ich vertraut hatte, wurde erst zu einem diffusen grauen Schatten, dann zu einem riesengroßen Fragezeichen, das alle Gewissheiten, Lebenskonzepte und diese ganze verdammte Liebe in 1000 Stücke schredderte. Erst kam die Fassungslosigkeit, dann die Wut und schließlich die Depression. Ich dachte, mein Leben ist vorbei, der Mann weg, ich muss raus aus dem Haus, kann die Miete nicht allein zahlen, hab mich finanziell abhängig gemacht von diesem Kerl. Wie blöd kann man nur sein? Abends trank ich Rotwein, bis ich nichts mehr spürte. Ich saugte Trennungsgeschichten auf, die mir Freundinnen erzählten, Männer, die Konflikte aus dem Weg gingen und sich irgendwann aus heiterem Himmel verabschiedeten. Aus heiterem Himmel? Eigentlich, das wurde mir in den folgenden Wochen klar, hätte ich mich längst von ihm trennen müssen. Was hatte mich daran gehindert? Eine übermächtige Angst vor dem Alleinsein? Ich fühlte mich hoffnungs- und hilflos. Erst Wochen später bei einer Therapeutin gelang es mir, über die Trennung zu sprechen. Ich fand heraus, dass mich dieses umfassende Verlassenheitsgefühl schmerzlich an meine Kindheit erinnerte. Als ich 5 war, hatte mein Vater die Familie im Stich gelassen. Ich sah ihn nicht mehr, verstand nichts. Auch mein erster Mann trennte sich sehr plötzlich von mir, kurz nachdem wir geheiratet hatten. Ohne es zu wollen, wähle ich wohl bindungsängstliche Männer, weil ich selbst echte Nähe nur schwer leben kann. Die Beziehung zu Robert war nie von emotionaler Intensität geprägt. Wir lebten nebeneinander her, zugleich wirkten wir harmonisch und vertraut, weil wir uns eine Zeit lang das geben konnten, was wir brauchten. Geschwisterliche Nähe, Verlässlichkeit, ein Zuhause. Später, als er seine Autos hatte und ich meine Pferde, hielt uns nur noch die Gewohnheit zusammen. Irgendwann war das zu wenig. Er suchte nach einem Hinterausgang und ich sah weg. Wochen später lagen die Scheidungspapiere in meinem Briefkasten. Ich rief Robert an, wieder nichts. Die Psychologin riet, stellen Sie sich vor, Ihr Mann lebt jetzt in Amerika. Doch das funktionierte nicht. Ein halbes Jahr später, Robert hatte meine Nummer längst blockiert, mich in den sozialen Netzwerken gelöscht, sah ich, dass er sein Instagram-Bild gewechselt hatte. 2 kleine Köpfe, einer davon war er und daneben eine junge Frau, lange blonde Haare. Ob er sich wegen dieser Frau trennte? Ich weiß es nicht. Bis heute haben wir keinen Kontakt. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Hanna, also ich habe Gänsehaut. Im Ernst, ich fühle richtig mit Katrin mit. Kennst du viele Fälle aus deiner Praxis, die ähnlich sind?
Ja, ich kenne viele Ghosting-Fälle, die ich in der Praxis betreue und mit Menschen, die eben durch dieses Tal der Tränen und der Machtlosigkeit durchgehen mussten. Aber ehrlicherweise, so ein Fall dürfte ich oder musste ich, je nachdem von welcher Perspektive man es aus betrachten möchte, die letzten Jahre nicht betreuen. Also, dass sich jemand von heute auf morgen nach einer langjährigen Ehe einfach aus dem Haus gestohlen hat und bis auf die Socken, die Schubladen leergeräumt hat und nicht mal zu einem Gespräch bereit war. Also so ein harter Fall kam mir ehrlicherweise bis jetzt noch nicht unter die Finger.
Ja, ich finde das auch, das ist total extrem, vor allem wenn man so lang zusammen war. Also ich meine, ja klar, hier geht es um Ghosting, hier geht es um Sitzen lassen. Früher hätte man gesagt, dieses klassische, einer geht Zigaretten holen und kommt nicht wieder. Aber ich meine, ganz im Ernst, man denkt doch, das gibt's nur im Film und nicht wirklich im echten Leben.
Das stimmt also. Ja. Von dem her, diese Erfindung des Ghosting ist wirklich nichts Neues und ich glaube, die gibt es schon lange. Aber ich glaube, das, was es wirklich dramatisch gestaltet, ist eben dieser mediale Side-Effekt, den wir heute haben. Jetzt brauchen wir einfach nur noch einen Klick quasi zu machen und sind aus dem Leben des anderen raus. Und ich glaube, das macht es wirklich nochmal schmerzhafter, dass man blockiert wird, keine Antwort bekommt auf Textnachrichten, WhatsApp, auf allen anderen Social-Media-Kanälen, auf Anrufe und somit völlig raus ist aus dem Leben des anderen. Und dann irgendwie wie ein Protagonist daneben steht und dann die Fotos des anderen vielleicht noch über Freunde mitbekommt und sieht, ah, okay, da läuft das Leben weiter und mein Leben liegt in Schutt und Asche.
Warum ghostet man denn überhaupt?
Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe oder beziehungsweise auch wissenschaftlich Belegtes dafür, dass es ganz viele Gründe gibt. Und wie zumeist ist es natürlich ganz häufig in der frühkindlichen Entwicklung begründet, wie wurden Beziehungen zu Hause gelebt, wie wurde Kommunikation vorgelebt. Ist es vielleicht für einen selber eine ganz wichtige Strategie, negativen Emotionen aus dem Weg zu gehen? Oder hat man eher gelernt, ein Konfliktvermeider zu sein? Und genau dann ist es natürlich für einen selber, zumindest in Anführungsstrichen, sinnvoll, in diese Rolle des Ghosts, des Geistes, des Unsichtbaren zu gehen und aus dieser für einen selber negativen Situation rauszugehen mit dem kleinstmöglichen Schaden für sich selber, für den anderen natürlich der größtmögliche Schaden und sich einfach zu verabschieden, ohne ein Wort, ohne einen Konflikt, ohne eine jetzt erstmal ersichtliche negative Reaktion des anderen und für mich selbst.
Katrin sagt ja auch, ihre Beziehung war eigentlich nur noch Gewohnheit, ne? Und während sie eben wegsah, suchte er quasi diesen Hinterausgang. Aber ich finde auch gerade so, wie du es erklärt hast, jetzt mal im Ernst, das ist doch vor allem super feige und unfair gegenüber dem Partner oder der Partnerin, die man hier im Stich lässt.
Absolut. Und man muss sich auch mal überlegen, was das für weitreichende Konsequenzen und Folgen für den anderen hat. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man Verantwortung übernimmt für den anderen und am Ende eine moralische Verantwortung. Natürlich haben wir nicht die Verantwortung für den anderen, wenn wir eine romantische, zwischenmenschliche Beziehung eingehen. Aber ich finde, eine emotionale Verantwortung gehört schon mit dazu. Und vor allem, wenn man eine langjährige, über Jahrzehnt dauernd andauernde Ehe geführt hat, hat man eine emotionale Verantwortung für den anderen. Und den anderen einfach so stehen zu lassen, ohne ein Wort der Erklärung, das ist natürlich schon harter Tobak. Der andere fühlt sich abgelehnt, wertlos.
Oder warum tut denn das so weh? Also ich meine, ja, okay, eigentlich kann man sich's denken, ne? Aber es ist ja eine extrem krasse Ablehnung, weil einfach, weil man einfach ignoriert wird.
Ja, und vor allem die eigenen Emotionen werden ja völlig ignoriert. Ja. Also alles, was war, wird auf einmal weggewischt. Wie eine beschriebene Tafel mit Kreide, wo der Tafeldienst kommt in der dritten Klasse und es einfach wegwischt und der nächste Lehrer kommt, macht den nächsten Tafeleintrag drauf. So fühlt man sich ja. Man fühlt sich weggewischt.
Gibt es denn irgendeine Situation, bei der du sagen würdest, okay, in dieser Situation ist Ghosting in Ordnung? Also jetzt mal abgesehen von gewalttätigen Beziehungen oder so, ne, wo man sagt, pack deine Sachen, renn und geh, ja, im Zweifel. Aber ich meine jetzt so bei relativ, ich sag mal, Base-Beziehungen, die jetzt keinen Ausschlag in das ein oder andere massive Extrem haben.
Also in Basic-Beziehungen, wo es keine, wie du sagst, schon Ausschläge gibt, ist es definitiv keine Lösung. Es ist keine verantwortungsvolle Lösung für den anderen und auch für mich selber. Denn auch ich, wenn ich der Ghost wäre, der den anderen ghostet, ich übernehme ja auch keine Verantwortung für meine Emotionen, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind.
Null. Von denen rennt man ja genauso weg, ja, wie von der Partnerin oder dem Partner, ne?
So ist es. Ich bezweifle, dass wenn man die Themen, die man offensichtlich haben muss oder die da sind, wenn ich so eine Verhaltensweise an den Tag lege, nicht löse, dass ich auch nicht dazu in der Lage sein werde, eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe in Zukunft führen zu können.
Wenn man denn Schluss macht, also braucht es wirklich immer dieses klärende Gespräch oder ist das überbewertet?
Hallo? Natürlich braucht man das klärende Gespräch.
Da bin ich aber froh. Also du weißt gar nicht, wie oft ich schon gehört habe, ach, das braucht man doch nicht. Natürlich braucht man das.
Ja, natürlich braucht man das. Und das brauchen natürlich auch beide Seiten, ehrlicherweise. Denn am Ende, auch wenn ich mich aus der Beziehung verabschieden möchte, ist es doch wichtig, meinen Standpunkt klar zu machen und zu sagen, dies und jenes hat mich so gestört, so traurig gemacht, so wütend gemacht, so hilflos erscheinen lassen, was auch immer, meine eigenen Emotionen an den Mann, an die Frau zu bringen und natürlich auch als Person, die verlassen wird, zu sagen, das verletzt mich, es macht mich sprachlos, es macht mich hilflos. Denn auch nur so kann ich mich selber ja weiterentwickeln. Also beide Seiten. Man kann ja nur lernen, vielleicht dysfunktionale Beziehungsmuster oder Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster aufzulösen, wenn ich denn weiß, was denn überhaupt in meiner Beziehung schiefgelaufen ist. Also nur so können sich beide ja auch weiterentwickeln am Ende.
Ja, total.
Und wenn dieses Gespräch flöten geht, gar nicht stattfindet, ist ja dieser Prozess auf Weiterentwicklung in dem Moment auch gestoppt.
Ja.
Man lernt gar nichts draus. Ja. Das heißt, die letzten Jahre werden weg.
Ja,
voll. Auch aus nicht funktionierenden Beziehungen kann man ja zumindest das Positive mitnehmen, daraus etwas zu lernen und zu sagen, okay, so wie es da lief, so möchte ich in Zukunft nicht mehr Beziehung leben, sondern möchte dies und jenes verändern, möchte vielleicht mehr Paarzeit einfügen, vielleicht ein gemeinsames Hobby mir suchen oder was auch immer man da jetzt für sich mit rauszieht, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist.
Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung? Wer ghostet öfter, Männer oder Frauen?
Aus meiner Erfahrung heraus muss ich ehrlicherweise sagen, ist es so ein bisschen even out in der Praxis. Es gibt genug Männer, die ghosten und es gibt genug Frauen, die ghosten. Statistisch gesehen gibt es keine klaren Zahlen. Gefühlt, ich habe mal ein paar Leute um mich rum gefragt, bevor ich zu dir ins Studio gefahren bin, kam so ein bisschen, ja, die Männer und die kommunizieren oftmals nicht. Aber
ja, würde man denken, gell?
Ja, würde man denken. Aber da denken wir natürlich mal wieder falsch, denn es tun beide. Und es tun beide mit Bravour. Ja, keiner kann sich da auf die Fahne schreiben, besser oder schlechter zu sein. Es kommt wirklich eher darauf an, wie sieht unsere Herkunftsgeschichte aus. Also auch da wieder, wie vorhin die Frage, die du schon gestellt hast, so richtig, warum ghosten wir denn?
Mhm.
Wir ghosten, weil wir es vielleicht anhand unserer Überlebensstrategie, wie kamen wir durchs Leben, wie mussten wir durchs Leben kommen, welche Strategien mussten wir uns aneignen in unserer Kindheit, wie haben wir gelernt, Konflikte zu leben oder eben auch zu vermeiden. Und auch da gilt eben Ghosting als ganz klares Tool dafür.
Das finde ich super spannend. Also ich kenne dieses Überlebensstrategie. Ich war selbst schon in Therapie, aber erklär doch bitte gerne nochmal für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen, was das genau bedeutet. Klar. Für mich hat das ganz viel verändert, als ich wusste, was meine ist. Also.
Ja, die Überlebensstrategie. Also das heißt, jede noch so dysfunktionale Strategie, die wir uns aneignen. Das heißt, wenn uns jemand sagt, boah, immer läufst du vom Konflikt weg. Wenn ich sage, mir gefällt dies und jenes nicht, weil du, jetzt machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, die Socken immer auf den Flur wirfst und nicht in den Wäschekorb direkt. Und dann sage ich, ja klar, du, aber jetzt bin ich echt schon spät dran, wir sprechen später drüber. Aber ich spreche nicht später drüber. Ich gehe diesem Konflikt einfach komplett aus dem Weg. Dann habe ich höchstwahrscheinlich mir die Überlebensstrategie angeeignet, als Kind nicht in diesen Konflikt zu gehen, weil dieser Konflikt hat mir nicht gut getan. Ich bin vor diesem Konflikt weggegangen, weil es entweder zu einem totalen Eklat kam, es Schreierei gab, ich verletzt worden bin auf verschiedensten emotionalen Wegen oder im Worst Case vielleicht sogar körperlich verletzt worden bin als Kind, wenn ich mit Liebesentzug bestraft worden bin, weil ich nicht so agiert oder reagiert habe, wie meine Eltern, wie meine Mutter, mein Vater das gerne von mir erwartet hätten. Und dann habe ich mir eben diese Vermeidungsstrategie angeeignet, um aus der Situation gut rauszukommen. Das heißt, jetzt ist es vielleicht dysfunktional in meiner Liebesbeziehung, weil mein Partner von mir fordert, hey, bleib dabei, wir brauchen eine Lösung. Es geht nicht, dass du deine Socken bis an den Sankt-Nimmerleins-Tag auf den Boden wirfst, sondern wir brauchen eine Lösung dafür. Aber ich habe für mich ganz klar gelernt, Konflikte tun mir nicht gut, die tun mir verdammt weh. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinem Partner nicht die Zeit geben möchte und nicht mit ihm ins Gespräch geben möchte, sondern ich für mich habe gelernt, es tut mir nicht gut. Es ist ganz schlimm für mich, in den Konflikt zu gehen und deshalb gehe ich raus.
Und deshalb ist es auch so wahnsinnig schwierig, dagegen anzuarbeiten, wenn man sein Leben lang gelernt hat, hey, damit überlebe ich doch, ob mir das gut tut, sei mal dahingestellt. Absolut. Aber es funktioniert auf eine Art und Weise. Aber ja, man entwickelt sich dadurch natürlich nicht weiter. Also danke für den kleinen Exkurs. Ich finde das nämlich super, super spannend. Wo wir gerade sowieso schon bei Therapie sind, Katrin hat sich ja Hilfe geholt nach diesem Ghosting-Fall von Robert und hat erkannt, sie sucht sich immer wieder bindungsunfähige Menschen aus. Also kam schon einmal vor, dass Menschen sie relativ überstürzt verlassen haben. In ihrem Fall war das ihr Vater und ihr erster Mann. Und das tut ihr natürlich total weh, ne? Sollte sie jetzt das Warum bei sich suchen? Das war auch eine ihrer Fragen. Oder was würdest du ihr da raten?
Ja. Ich glaube, es ist nie verkehrt, auch bei sich selbst zu suchen. Das, was er hier aufs Parkett gelegt hat, ist natürlich keine glanzvolle Nummer.
Ja. Kacke, ne?
Ja. Ja, kann man nicht schönreden, war einfach unter aller Kanone. Aber natürlich, und davon gehe ich aus, hat sie ihren Anteil. Denn sie muss in irgendeiner Form in die Vermeidung, in die Ignoranz gegangen sein, in ich mache die Augen zu, ich schaue nicht hin. Denn es wird höchstwahrscheinlich nicht von heute auf morgen in einer harmonischen Ehe, die auf einer Basis von einer guten Kommunikation und Streitkultur besteht, die liebevoll und auf Augenhöhe gelebt, wird dazu kommen, dass man nach Hause kommt und alle Sachen sind weg. Mhm. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren.
Also ich finde, und ganz wichtig hier zu erwähnen, wir haben jetzt beide das Wort ja nicht benutzt, aber es geht hier ja nicht um Schuld, ne? Es geht nur um dieses Warum.
Ja.
Und ich finde das ja nochmal wirklich ein ganz großer Unterschied, weil viele Frauen sich ja dann auch wirklich so sagen, so, oh Gott, ja stimmt, ich bin selber schuld und bla. Naja, darum geht's ja nicht unbedingt, sondern einfach nur, wie kam ich dazu, wie komme ich da wieder raus und was lerne ich daraus?
Genau, ne? Also es geht absolut nicht darum, die Schuldkarte zu verteilen, das sollte es nie gehen. Egal, ob es Beziehungsabbrüche sind oder eigene Muster, die man aufarbeiten möchte, die Schuldfrage sollte man nie stellen, die Karte sollte man nicht verteilen, weil die noch machtloser macht.
Ja, total. Und ich meine, Katrin durchlebt, wie sie sagt, drei Phasen. So Fassungslosigkeit, Wut, Depression. Sie hat gar nicht unbedingt die Schuld bei sich gesucht, was ja echt schon mal gut ist. Aber natürlich fragt sie sich, warum so. Aber ihre drei Phasen, ist das eine typische Reaktion?
Ja, natürlich.
Ist es gesund, würdest du sagen?
Ich glaube, dass es die typischen Phasen eines Verarbeitungsprozesses darstellen, ehrlicherweise, weil am Anfang möchte man ja gar nicht realisieren und am Anfang nimmt sie es vielleicht auch wirklich so wahr, dass es von heute auf morgen war, dass es nicht absehbar war und dann kommt sie immer mehr in die Akzeptanz, fragt sich jetzt vielleicht, natürlich auch, warum kam es denn so weit? Welche Anteile sind bei ihm? Welche Anteile waren vielleicht auch bei mir? Und wie möchte ich künftig mein Leben leben? Und darum geht es ja zum großen Teil auch in therapeutischen Settings, sich selbst zu hinterfragen und destruktive Muster zu durchbrechen, zu erkennen erstmal natürlich. Diese Erkenntnis ist ja der größte Effekt, den man haben kann, wenn auf einmal wie wirklich in einem Comic diese Glühbirne über dem Köpfchen angeht und man sich denkt, ach echt jetzt?
Ja, ja total. Shit.
So, deshalb handle ich die ganze Zeit so? Okay, nee, das tut mir nicht gut. Und dann einfach für sich nochmal neu zu sortieren, was brauche ich denn, um in Zukunft anders handeln zu können? Und das ist ja ein enorm langer Prozess. Man denkt dann auch immer so, naja, jetzt habe ich es verstanden und jetzt haben wir dann ein paar Tools an die Hand bekommen von einem Therapeut oder einer Therapeutin und jetzt durchbreche ich's. Nein. Ja,
und dann?
Kleiner Spoiler, nein. Wenn es so leicht funktionieren würde, wäre es so wunderschön. Aber leider funktioniert das Leben nicht so. Und das ist wirklich harte Arbeit. Und wenn man nach diesem Glühbirnenmoment und den Tools, die man an die Hand gelegt bekommen hat und sich seinen Plan zurechtgelegt hat, wie kann es denn in Zukunft anders funktionieren, es bei 5% der Situationen in den nächsten Monaten anders hinbekommt, Halleluja, 10-mal auf die Schulter geklopft und die Champagnerkorken knallen. Aber das ist wirklich ein Prozess und darf man sich auch bewusst sein, da darf man sich Zeit geben. Aber es lohnt sich am Ende.
Also ich habe mal gelernt, es ist quasi wie so eine Straße mit so ganz vielen Löchern. Und es geht nicht darum, dass man nicht mehr in die Löcher fällt, sondern dass man lernt, schneller wieder rauszuklettern.
Jo,
und so vielleicht auch so ein bisschen mit Weitsicht schaut, wo könnte denn das nächste sein?
Genau. Aber die Brille aufzuziehen, die ist, dauert auch.
Ja. Das ist nicht so einfach, ne? Aber ich meine, das Schöne ist ja wirklich, wenn man erstmal in diese Arbeit reingeht und sich mit sich selbst beschäftigt, man wird stärker dadurch, auch wenn es erstmal wahnsinnig schwierig ist. Aber man lernt so viel über sich.
Ja.
Wie erholt man sich denn nach sowas? Beziehungsweise wie baut man denn auch sein Selbstbewusstsein wieder auf nach so einer Geschichte? Schmerzt schon, ne? Da ist auch ein bisschen Ego-Verletzung mit dabei.
Natürlich. Da ist eine riesen Ego-Verletzung mit dabei. Und alles andere wäre ja auch seltsam, wenn dem nicht so wäre. Und ich hoffe ehrlicherweise auch, dass eine Ego-Verletzung dabei ist, weil wenn das Ego verletzt ist, bedeutet das, ich liebe mich sehr wohl selbst. Und sich
was
selbst,
eine gute Sache ist.
Ja, was eine verdammt gute Sache ist, denn wir sollten uns alle selbst lieben. Und die Liebe zu uns selbst darf erschüttert werden, wenn uns jemand anderes auf so hinterlistige Art und Weise einfach stehen lässt. Und dass man da hilflos am Boden liegt und gerade nicht weiß, wie man aufstehen soll, ist, glaube ich, nur mehr als nachvollziehbar. Und ich glaube, es ist wichtig, an irgendeinem Punkt in die Akzeptanz zu kommen, zu verstehen, dass das Verhalten des anderen...
Das hat ja eigentlich nichts mit einem selber zu tun,
genau.
Ne? Ich glaube, das muss man verstehen, oder?
Genau, genau. Ja, sehr gut analysiert.
Also ich meine, jetzt haben wir hier diesen Extremfall mit nach 12 Jahren Ehe. Wenn wir jetzt vielleicht unter unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern Singles haben, die am Daten sind. Ne? Ich finde, kaum macht man Online-Dating-Apps auf, dann weiß man, was Ghosting ist, passiert dem Besten. Und ich sag mal auch das, wenn einem das jetzt so 20, 30 Mal passiert, weil man vielleicht echt gerade viel am Daten ist. Es ist ja mittlerweile total salonfähig geworden. Ich finde, das sind ja so kleine Mikroverletzungen. Wie geht man denn mit denen um?
Ähnlich, ehrlicherweise. Ich glaube, auch da darf man sich bewusst machen, dass man liebenswert ist und dass es nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern dass wahrscheinlich derjenige, der einen da ghostet und einfach wegklickt oder auf welchen Art und Weise man auch immer geghostet wird, wahrscheinlich eher und zwar tendenziell größere Themen mit sich selbst als mit mir als der geghosteten Person zu tun hat. Aber natürlich tut es weh, verletzt, macht was mit dem eigenen Ego, vor allem wenn es einem öfter passiert.
Um nochmal kurz auf Katrin zurückzukommen, sie arbeitet in der Therapie ja gerade auf, warum sie aufgrund ihrer Kindheit Bindungsängste hat. Wie kann man denn später als Erwachsener lernen, mehr Nähe in einer Partnerschaft zuzulassen? Hast du da einen ganz konkreten Tipp für uns?
Wenn es so konkret wäre, das wäre sehr schön. Und diesen Tipp würde ich dir auch unglaublich gerne geben und allen anderen, die jetzt die Ohren gespitzt haben. Aber am Ende hat es nichts mit der Partnerschaft zu tun, sondern mit dir, mit uns selbst. Das heißt, erst wenn ich wirklich in Gänze gelernt habe, mich selbst zu lieben und die Verbindung mit mir aufgebaut habe und meine Baustellen aufgeräumt habe, dann kann ich wirklich diese Nähe in einer Beziehung zulassen. Denn dann suche ich mir wahrscheinlich auch die richtigen Beziehungsmuster, die positiv sich auf mich und auf mein Mindset auswirken aus. Und ich glaube, solange ich diese Baustellen nicht aufgeräumt habe, wird es eher weniger dazu kommen, dass ich diese destruktiven Muster durchbreche und somit auch wahrscheinlich eher wieder potenziell in gleiche Muster reinlaufen.
Normalerweise frage ich an dieser Stelle ja immer, was ist noch so dein ultimativer Tipp? Aber für mich klang das gerade schon wie das Mega-Schlusswort. Oder hast du noch was? Wenn ja, dann gerne. Ansonsten würde ich dahinter echt ein Häkchen setzen.
Ich glaube, ein Satz, den ich heute schon mal in einem anderen Kontext dir gegenüber habe fallen lassen, ist, man kann nicht flüchten. Es holt einen ein, ob man will oder nicht.
Deshalb so wichtig, an sich zu arbeiten.
Ja.
Ja, also vielen Dank, Hannah, für das Interview und deine ganzen Einblicke und Tipps. Ich habe heute so viel dazugelernt und ich glaube, ja, ich meine, diese ganzen Sachen, ne, die kann man ja auch wirklich auf jede Situation im Leben anwenden, auch wenn es nicht nur um Ghosting geht. Wir wünschen Katrin natürlich alles, alles Gute. Robert eher weniger, der soll bitte lernen, wie man sowas nicht mehr macht. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Danke, Alex. Ich mich auch. Schön war's.
Und wie immer an dieser Stelle, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gern einen Rat von Hannah Gensch zu seiner eigenen Beziehung möchte, der kann sich super gern an sie wenden und einen Termin bei ihr buchen. Ihre Website mit allen Kontaktinfos findet ihr in den Shownotes. Und ja, das war unsere heutige Folge. Abonniert uns gerne und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.